Ja, wir verwalten den Niedergang. Für mich ist im Moment der Ausblick sehr, sehr negativ geprägt, geopolitisch. Ich bin extrem besorgt, weil nochmal die Welt ist in einer Dynamik jetzt mit der vierten industriellen Revolution. Und wir leben hier die Vergangenheit. Da wird es eher positive Überraschungen geben. Dieses Risiko wird derzeit nicht gespielt. Und dann machen plötzlich diese ganzen Entwicklungen Sinn. Buy the dip, Kauf in Schwäche.
Leute, ihr wisst ja, während der WM hatten wir jetzt die Daily Briefing Aktion und die wurde so stark angenommen und ihr habt uns die ganze Zeit gefragt, wann gibt es mal wieder eine Aktion fürs Beating Beta Plus Abo? Und wir haben auf euch gehört, weil wirklich so viele Nachfragen kamen. Jetzt exklusiv für euch bis Sonntag, 19. Juli, 23.59 Uhr habt ihr die Chance, Beating Beta Plus mit 50% Rabatt zu bekommen. Statt 799 Euro pro Jahr nur 399 Euro pro Jahr. Was habt ihr dabei? Natürlich weiterhin das Daily Briefing, wo Mario und ich jeden Morgen um 9 Uhr euch mit den wichtigsten Börsennews des Tages versorgen. Ihr erfahrt, wann wir kaufen und verkaufen. Ihr habt alle unsere Aktienreports im Wert von mittlerweile 3.000 Euro mit dabei. Ihr bekommt das Roast My Depot vom Family Office Fuchs. Ihr bekommt natürlich weiterhin die Live-Webinare mit Linka, Komma und Co. Das dürft ihr euch alles nicht entgehen lassen. Also jetzt schnell sein, extra Aktion bis zum Sonntag, 19.07. 23.59 Uhr. Beating Beta Plus für 399 Euro pro Jahr sichern. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute bei Mario Lochner. Keine Sorge, Mario ist in den nächsten Tagen wieder auf dem Kanal zu sehen. Heute darf ich euch bei Mario Lochner und Beating Beta begrüßen und ich begrüße auch Volker Hellmeier, Chefsvolkswirt der Netfonds AG. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ich freue mich darüber.
Und Leute, wenn ihr solche hochkarätigen Interviewgäste in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt Mario Lochner und Beating Beta, wo ich sonst zu sehen bin. Und jetzt starten wir direkt rein. Herr Hellmeier, ja, am Wochenende hat es wieder geknallt zwischen den USA und dem Iran. Wie bedrohlich wird denn das noch einmal für die Börse und für die Weltwirtschaft?
Es ist und bleibt bedrohlich. Und ich möchte gar nicht so sehr auf die aktuellen Handlungen eingehen, sondern auf das Muster. Was wir erleben ist, im Zuge des Iran-Kriegs, und das ist übrigens auch, da gibt es auch eine Analogie zum Ukraine-Krieg, dass es immer wieder zur Annäherung kommt, bei Ukraine-Krieg dann zwischen Moskau und USA, nicht zu Europa. Aber wir sehen es auch hier im Iran-Krieg, es kommt zur Annäherung, dann freuen sich die Märkte, dann kommt es wieder zur Versteifung. Und man kann sich natürlich auf diesem Niveau latent immer weiter bewegen und dann jedes Mal eine neue Argumentationskette finden oder suchen. Oder man versucht, das Muster zu erkennen. Und das Muster im Ukraine-Krieg ist das, dass man ein Minsk-II-Abkommen gemacht hat, um die Ukraine in eine bessere militärische Position zu versetzen, nicht um den Vertrag zu erfüllen. Das hat Frau Merkel gesagt und auch der französische Ministerpräsident. Das heißt, es geht also um eine Taktiererei, um Scharaden im Rahmen von Friedensverhandlungen. Und jetzt legen wir das ganze Muster mal auf den Iran-Krieg. Wir wissen, dass die militärischen Ressourcen, Abfangraketen etc. pp. Sich in den USA eher auf dünnem Eis bewegen. Und mein Eindruck verstetigt sich, und der mag falsch sein, dass in den USA immer dann das Thema Friedensverhandlungen oder Memory of Understanding forciert wird, wenn die Waffenlager etwas dünner werden und wenn sie wieder aufgefüllt werden oder aufgefüllt sind, dann geht das Ganze weiter. Und das stellen wir jetzt auf die nächste Ebene. Um was geht es eigentlich in diesen Konflikten? Und die sind korreliert, Ukraine-Krieg und der Iran-Krieg. Es geht darum, dass der globale Süden sich von uns abnabelt, aber auch durch unsere Politik. Das ist eine Reaktion, keine Aktion. Und es geht um Macht. Der globale Süden hat heute Basis Kaufkraft praktiziert 70% der Weltwirtschaft, der Westen noch 30, bei einer fallenden Tendenz bei uns, steigende Tendenz im globalen Süden, weil sie mehr als doppelt so schnell wachsen. Und damit geben natürlich finanzökonomische Machtachsenverschiebungen einher. Und der Westen will das nicht akzeptieren, die Verschiebung der Machtachsen. Und für mich sind diese Konflikte eben nicht Ausdruck im Kampf um Demokratie und die ganzen Themen, die uns hier täglich Wohlfeil geboten werden. Sondern es geht hier nur ultimativ um das Thema Macht. Und wenn ich durch dieses Prisma schaue, dann müssen im Endeffekt, muss der Westen aus seiner Sichtweise der politischen Eliten diese Konflikte weiter fortsetzen, forcieren, um eine Abnutzung zu erzielen, um strategische Partner im Bereich der Belt and Road Initiative, der Iran ist, das auszuschließen, und so weiter. Und für mich verstetigt sich dieses Bild, dieses Muster derzeit, dass alle die Friedensbemühungen, die dann wieder stattfinden, am Ende nur ein taktisches Taktieren sind und nicht mehr. Und damit sollten wir uns darauf einstellen, dass diese Konflikte sich fortsetzen. Mit dem Risiko, dass sie sich ausweiten können. Das heißt, das Risikocluster ist größer als das, was wir unterstellen. Das gilt insbesondere zunächst für den Ukraine-Krieg. Ich denke nochmal dran zurück an 22, 22, 20, 23, wie wir da über Waffensysteme gesprochen haben, die lieferbar sind oder nicht, ohne dass es dann schon ein Kriegseintritt unserer Seite auf Seiten der Ukraine ist. Wenn wir uns heute anschauen, was hier passiert, dann wirken die Diskussionen von damals nahezu weise, klug, weil aus meiner Sichtweise heraus Völkerrecht und Kriegsrecht im Völkerrecht die Grenzen überschritten worden sind und es liegt an Moskau. In meinen Augen, ich mag mich irren, in meinen Augen zu erklären, dass dieser Kriegseintritt seitens des Westens erfolgt ist und als Reaktion darauf auch Russland in einen offeneren Krieg eintritt. Dieses Risiko wird derzeit nicht gespielt. Also nochmal, man sollte es unter dem Aspekt sehen einer globalen Machtordnung und dann machen plötzlich diese ganzen Entwicklungen Sinn. Also für mich ist die Eskalation, die wir jetzt erleben mit dem Iran-Krieg, eine Facette dieser Spielart, weil der Iran eben auch eine elementare Rolle in der Seidenstraße, heißt heute Belt and Road Initiative, das gesamte Konstrukt, spielt. Und dabei auch eine Rolle spielt für die Grundversorgung innerhalb des sogenannten globalen Südens für Energieversorgung. Und das will ich auch noch kurz darstellen. Der globale Süden braucht den Westen nicht. Die haben alle Rohstoffe. Chinas technologische Führung laut ESPY-Institut in 69 von 74 Wissenschaftsfeldern führend. Die USA in 5, Europa kommt nicht vor. Das heißt, an sich brauchen sie uns lange nicht mehr. Aber das ist etwas, was wir nicht zulassen wollen, um unser Machtsubstrat, Machtkonzentrat aufrechtzuerhalten. Um das geht es, um nichts anderes auf dieser Welt. Das andere ist etwas für unsere demokratischen Gesellschaften, um Diskussionsstoff zu haben. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Für mich ist im Moment der Ausblick sehr, sehr negativ geprägt geopolitisch, weil ich unterstelle, dass dieses Muster tatsächlich eine hohe Realitätsnähe hat.
Und was bedeutet das dann? Das ist jetzt sozusagen die politische Komponente. Und Sie haben gesagt, Herr Hellmeier, ja, also dieses Hin und Her, das dürfte dann vermutlich noch andauern, weil eigentlich niemand so wirklich Interesse daran hat, das wirklich schnell beizulegen. Was bedeutet das dann konkret für die Weltwirtschaft? Aktuell tun die Börsen meistens eher so, als wenn halt ja, diese beiden Konflikte mehr oder weniger ad acta gelegt wurden, auch wenn es ja de facto nicht so ist. Mhm. Wann würde sich das wirklich nochmal auf die Weltwirtschaft durchschlagen oder ist das gar nicht der Fall?
Also die Weltwirtschaft zeigt sich resilient. Solange es eben nicht in einen offenen, solange es ein Stellvertreterkrieg ist, wird sich die Weltwirtschaft auch weiter relativ gut halten. Straße von Hormuz hin und Hormuz hin oder her. Ich meine, da laufen immer noch Schiffe durch über die Oman-Seite und auch der Iran lässt das eine oder andere chinesische Schiff oder Schiffe freundlich gesinnter Nationen durch. Also damit können wir umgehen und da werden Ströme umgeleitet. Also für die Weltwirtschaft mache ich mir keine Sorgen, aber innerhalb der Weltwirtschaft gibt es Verschiebungen. Und ich glaube, das ist wichtig, bevor wir über Weltfinanzmärkte reden. Wenn wir sehen, was Europa macht, dann ist Europa immer stärker involviert in den Ukraine-Krieg und bezahlt ihn nahezu ausschließlich jetzt. Es bezahlt die reine EU, wir bestellen die Waffensysteme in den USA, jetzt auch Patriot-Systeme und wir bezahlen das. Das sind konsumtive Ausgaben in einer Welt, die gerade im Umbruch ist in der vierten industriellen Revolution. Das hilft uns nur scheinbar. Es hilft uns kurzfristig in der Berechnung der Wirtschaftsleistung. Und da gehen die Auftragseingänge hoch und die Industrieproduktion. Aber es sind alles Güter, die konsumtiv sind, die nicht eine Produktivitätssteigerung innerhalb der Volkswirtschaft kreieren. Und die am Ende sogar noch Kosten generieren, weil diese Systeme müssen gewartet werden. Das sind Kosten, man muss sie lagern. All das, es kostet alles nur Geld. Jetzt schauen wir auf das, was die USA machen. Die USA ziehen sich raus, lassen uns bezahlen, haben den ökonomischen Nutzen in ihrer Militärindustrie. Und was machen die? Die investieren. Die investieren in die vierte industrielle Revolution. In einer Dynamik im Westen, die nicht vergleichbar ist. Und damit gewinnen die USA Zukunftsfähigkeit und Europa verliert Zukunftsfähigkeit. Für die Weltwirtschaft bin ich nach wie vor sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt die BIP-Prognose des IWF bei 3,0% für 2026, 3,4% für das kommende Jahr. Das ist alles auskömmlich. Und es bleibt dabei auch bei allen kritischen Entwicklungen jetzt bei Energieversorgung, dass der globale Süden, das heißt die aufstrebenden Länder, aber es sind auch ein paar nördliche Länder dabei, im Kommentar, wie gesagt, immer ist nicht globaler Süden, das nennt man so. Da sind auch Länder der nördlichen Halbkugel dabei. Ja, das ist richtig. Aber der Begriff ist globaler Süden, der auch diese Länder umfasst. Die bleiben der Wachstumstreiber und auch auf absehbare Zeit, weil dort findet Bildung statt, da findet Innovation statt. Wie gesagt, sie sind im Grunde genommen autark bei Rohstoffen und sie haben die Technologie seitens Chinas, die in vielen Bereichen führend ist vor dem der des Westens. Also das bleibt und da bin ich zuversichtlich. Für die Weltfinanzmärkte bin ich diesbezüglich auch nach wie vor, also wenn wir über Aktienmärkte reden, grundsätzlich im Modus Buy the Dip, Kauf in Schwäche. Weil diese vierte industrielle Revolution, das wird in meinen Augen vollkommen unterschätzt, bedeutet für die Unternehmen Hebung von Ertragspotenzialen. Das ist bei der Implementation teuer, aber es fährt anschließend die Kostenkurven nach unten. Das heißt, die potenzielle Gewinnentwicklung in der Weltwirtschaft der großen Unternehmen wird sich dadurch deutlich verbessern, weil Produktivität ist die Grundlage für Ertragssteigerung. Und da wird es eher positive Überraschungen geben in meinen Augen. Also von meiner Seite für die Aktienmärkte Haken dran. Wo ich ein Problem sehe an den Weltfinanzmärkten, sind die Rentenmärkte, die Staatsfinanzierung. Und da wollen wir auch mal reinschauen. Wenn wir uns anschauen, die USA haben jetzt eine Staatsverschuldung in der Größenordnung. Jetzt muss ich noch mal nachschauen. Ich habe ja alles hier vorliegen irgendwo.
Bestens vorbereitet, wie immer.
125,8% die aktuelle IWF-Prognose aus dem April im Fiscal Monitor vor 2026. Und wir haben eine Rendite für 10-jährige Staatsanleigen von 4,57%. Das ist für die USA sogar noch vertretbar. Wir lagen letztes Jahr schon bei 4,8-4,9%. Jetzt schauen wir nach Europa, weil Europa steht im Feuer. Und dann schauen wir nach Frankreich. Frankreich ist im Moment politisch vollkommen impotent, lethargisch, statisch, weil es finden keine Veränderungen statt. Das lässt sich mit den der gegebenen politischen Struktur nicht umsetzen. Frankreich hat eine Staatsverschuldung von 118% und eine Neuverschuldung zwischen 5-6,5% der Wirtschaftsleistung. Ups, heftig. Und das Renditeniveau ist aktuell, wo wir sprechen, bei 3,84% für 10-jährige Staatsanleihen. Das ist das höchste Niveau seit 2011. Und dann müssen wir aber mal sagen, können wir sagen, okay, das wollten Sie bestimmt auch, Herr Kopacz. Das hatten die doch schon früher. Ja, früher, dann schauen wir mal auf das Jahr 2000, da lag die Staatsverschuldung in Frankreich bei 58,9%, jetzt 118,4%. Das heißt, die Wirkungskanäle und die Risikocluster, die sich daraus ergeben, sind heute für Gesamteuropa viel, viel höher als seinerzeit. Und das wird in meinen Augen vollkommen ausgeblendet. Anders ausgedrückt, Europa hat heute ein größeres Staatsschuldenproblem als in der Griechenland-Krise. Das war manageable. Das hätten wir hinbekommen, wenn wir es gewollt hätten, mit einer Unterschrift. Frankreich können wir nicht retten. Diese Diskussion habe ich übrigens jetzt am Wochenende in der Schweiz gehabt, wo gesagt, aber trotzdem, Herr Helmer, die werden alles tun. Ja, nur wenn wir uns die deutsche Strukturkrise, wir haben eine ökonomische Strukturkrise, anschauen, dann ist die Frage überhaupt, ob wir das Steuersubstrat heben können, wenn wir nicht hier echte Reformen machen. Und hier ein ganz klarer Call an Steinmeier, unseren Bundespräsidenten, der jetzt das Reformpaket lobte und den großen Aufbruch sieht. Sorry, nein, auf keinen Fall ist es der große Aufbruch. Es ist ein kleiner Aufbruch. Das konzidiere ich, aber kein großer. Und wir brauchen einen großen, weil wir haben die größte Strukturkrise seit 1949. Und das Entscheidende machen wir nicht. Es sind zwei Ebenen. Wir ändern nichts an der Energiepolitik und wir haben prohibitiv hohe Energiepreise, keine nachhaltige Versorgungssicherheit als energieintensivster westlicher Industriestandort. Geht gar nicht. Das Problem wird nicht adressiert. Und das zweite Problem ist, dass wir die Leistungsträger entlasten müssen, um ihnen einen Anreiz zu geben, mehr zu tun. Und wir tun das Gegenteil mit dieser Reform. Das ist No-Brainer. Tut mir leid. In vielen kleinen Bereichen gutes Bürokratieabbau, wenn das dann so umgesetzt wird. Altersvorsorgeplan möchte ich auch sagen, ab 2027 halte ich auch für gut. Aber in der Gesamtheit reicht es dramatisch nicht aus, das Schicksal dieses Landes so zu wenden, dass wir wirklich wieder Zukunftsfähigkeit gewinnen.
Da finde ich halt auch erstaunlich, es wurde ja hingestellt, ne, Reformkanzler Merz, und da kann man, da haben die Politiker gesagt, jetzt können wir da wirklich mal stolz drauf sein, was wir geschafft haben. Man merkt ja immer mehr, dass die Politiker vor allem nur noch, also mit sich und mit ihrer politischen Arbeit und innerhalb dieses politischen Systems sozusagen beschäftigt sind. Und vielleicht ist es dann, wenn keiner mehr auf jemanden zugehen kann, ja, ein großer Wurf, wenn man dann doch irgendwas schafft. Aber es ist eben kein großer Wurf für die außerhalb dieser politischen Blase. Ist das nicht dann auch eines der Hauptprobleme, dass wir da überhaupt nicht mehr vom Fleck kommen, sondern uns nur sozusagen mit dieser politischen Kabelei innerhalb Deutschlands beschäftigen oder wahrscheinlich auch innerhalb der EU? Also Politiker machen Politik für Politiker und nicht mehr fürs Volk.
Genau das trifft den Kern. Wir haben eine enorme Dysfunktionalität an Demokratie, so wie es dem Lehrbuch nach sein sollte, ist ein Bottom-up-Prinzip. Das heißt, der Souverän, wir sind die Machthaber und wir verleihen die Macht an Regierungen, die unsere Interessen zu vertreten haben. Davon sind wir heute so weit entfernt wie noch nie seit Gründung der Europäischen Union oder der Vorgängerinstitutionen oder seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es wirkt wie ein Selbstzweck für Politik. Und für die Interessen, die dort dahinter stehen, das sind nicht die Interessen der öffentlichen Sache, der Res Publica, sondern es sind Partikularinteressen von Parteien und Personen. Und das ist die Negation des demokratischen Prinzips, denn das ist ein Top-Down-Prozess. Ein autoritäres Regime ist ausgezeichnet durch einen Top-Down-Prozess. Oben wird bestimmt, was wir unten machen. Umerziehung, alles Mögliche, das gehört alles dazu. Das Top-Down, das ist autoritär. Und diesbezüglich möchte ich nochmal darauf verweisen, ich habe in meinem Buch Endlich Klartext 2007 verfasst, April 2008 rausgekommen, im Vorwort und Nachwort gemahnt, zuerst verlieren wir die freien Märkte und dann die Demokratie. Das ist ein Demokratieverlust, der hier sich offenbart durch diesen Wandel, weil der Souverän nicht mehr als Souverän behandelt wird, sondern als Büttel. Und gerade die Leistungsträger werden als Büttel behandelt. Oh ja, da geht noch ein bisschen mehr. Und die Folge sehen wir doch in der Statistik der Auswanderung. Leistungsträger wandern aus netto. Und wenn das passiert, dann ist das eigentlich ein Notsignal für jede Regierung zu sagen, okay, wir müssen die uns das Steuersubstrat ja generieren, das sind die Leistungsträger, nicht die anderen. Die Leistungsträger generieren das Steuersubstrat, das Steueraufkommen und aber auch die Einkommen für die privaten Haushalte. Und wenn ich die liederlich behandle, dann reagieren die irgendwann und dann bricht auch das Steuersubstrat. Das sehen wir derzeit bei den Kommunen in Deutschland. Das brennt. Und demnächst wird es die Länderhaushalte betreffen. Und wenn wir dann immer noch nichts machen, betrifft es ultimativ auch den Bundeshaushalt. Aber das wandert von unten nach oben, von der Kommune über Land in den Bund hinein. Und man spielt mit sehr viel mehr. Und ich bin sehr, sehr irritiert, dass viele, die vorgeben, Experten zu sein, diese komplexen Dinge nicht für die Öffentlichkeit so aufschlüsseln, dass sie verstanden werden. Und die Politik negiert das und auch große Teile der Medien, sich mit diesen Themen im erforderlichen Maß auseinanderzusetzen, weil hier geht es um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes, um die kommenden Generationen.
Ja, man sieht es ja auch am eigenen Beispiel oder vielleicht auch an den Beispielen der in den vorherigen Jahren noch erfolgreichen Regionen in Deutschland. Gibt es natürlich viele, aber ne, es war ja zum Beispiel Baden-Württemberg auch mit der Autoindustrie oder generell mit der Industrie. Und jetzt sieht man, überall brechen Gewerbesteuern ein. Klar, überall werden Arbeitsplätze abgebaut, Unternehmen wandern ab. Wo kommt die Gewerbesteuer her? Selbst jetzt, also hier in München, wo wir ja sitzen, merkt man es immer mehr. Klar, München sicherlich immer noch recht gut gestellt, aber es werden immer mehr Leistungen gestrichen. Die Stadt kommuniziert, es ist kein Geld mehr da. München, also zumindest verkehrstechnisch, versinkt im Chaos. Das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen, weil auch da jahrelang, selbst in der reichen Stadt, sehr wenig an der Infrastruktur gemacht wurde. Also man merkt es und dann ist immer das Gegenargument, naja, es geht ja noch, es ist ja trotzdem noch schön. Naja gut, aber es wird halt von Jahr zu Jahr schlimmer oder schlechter. So kann ja eine Bewegung nicht weitergehen. Wir können ja nicht sagen, uns ging es mal gut, dann geht es uns jetzt halt eben schlecht. Aber so wird es irgendwie, wie Sie sagten, von Medien und von der Politik ja oft kommuniziert.
Ja, wir verwalten den Niedergang. Und am Wochenende kamen ja wieder Zahlen zur Pünktlichkeitsquote der Deutschen Bahn. Ich meine, wir liegen bei unter 50% demnach und im Bereich der Fernzüge. Und das geht nicht. Das fast jedes Entwicklungsland besser als wir. Und nochmal, das sind Standortthemen. Die Infrastruktur korreliert mit dem Aspekt Effizienz für Ökonomie. Wir wollen Investitionen anziehen. Aber wie können wir das, wenn wir überall versagen? Wir haben die höchsten Steuersätze, wir haben die höchste Bürokratie, wir haben eine Infrastruktur, die international nicht konkurrenzfähig ist und erwarten aber, dass man bei uns investiert. Ich meine, die müssen doch alle mit dem Klammerbeutel gepudert sein oder müssen mit so viel Subventionen, die aber wie den Steuerzahlern kosten, nach Deutschland gezogen werden. Wir stellen uns nicht der Realität. Darüber habe ich häufig auch im Helmer-Report geschrieben. Wir haben Echokammern etabliert. Menschen, die des kritischen Geistes, die früher die Zentralbank, die Regierung in Thinktanks begleiten durften, die sind alle eliminiert worden. Unter Frau Merkel wurden Echokammern aufgebaut. Und Echokammern sind nicht Ausdruck einer demokratischen, pluralistischen Struktur, sondern sie sind das Gegenteil und stehen damit für einen autoritären Regierungsstil. Und dann müssen wir uns mal fragen, wer eigentlich die Demokratie hier gefährdet. Denn das sind elementarste Grundlagen. Es gibt keine Demokratie ohne Pluralismus. Die Pluralismus ist einer der Pfeiler, auf denen die Demokratie sich aufbaut, um einen Diskurs in der Gesellschaft, in den Unternehmen, in der Politik zu ermöglichen, der der Sache dienlich ist und nicht einem politischen Partikularinteresse von einigen wenigen. Aber da sind wir im Moment so weit von entfernt. Also ich bin extrem besorgt, weil nochmal, die Welt ist in einer Dynamik jetzt mit der vierten industriellen Revolution und wir leben hier die Vergangenheit in einer Selbstverliebtheit mit ideologischem Denken und das ist nicht zielführend. Damit werden wir Deutschland, damit werden wir Europa an die Wand fahren und das können wir wieder nachweisen. Die Zahlen sind doch eindeutig, die wir da haben. Wir machen einfach mal einen Vierjahresvergleich der Wirtschaftswachstumsdaten. Dann haben wir in der Weltwirtschaft von 23 bis 26 Prognosen des IWF oder anderer statistischer Institute ein Wachstum von 13,4% summarisch. Im globalen Süden mit Nordländern plus 17,3%. Das Powerhouse. Industrienation plus 7,3%. USA, das Powerhouse innerhalb des Westens, plus 9,7%. Eurozone fällt ab, plus 3,9%. Deutschland in dem Raum minus 0,7%. Das ist Ausdruck eines Totalversagens. Wir sind nicht konkurrenzfähig. Und dann nochmal diese Reformen. Ja, ich mache Herrn Merz jetzt ein Kompliment. Es sind die größten Reformen seit Gerhard Schröder. Aber es sind auch die einzigen seit Gerhard Schröder. Und sie sind viel zu gering. Sie müssten meines Erachtens ein Volumen haben, das ungefähr 7-mal so groß ist in Prozent der Wirtschaftsleistung, um die Chance zu haben, die Konkurrenzfähigkeit wiederzugewinnen. 10% wäre besser. Und Griechenland, wir haben es Griechenland doch vorgeschrieben, wie es geht. Die sind heute Gewinner. Stabilisator der Eurozone, nur viel zu klein, um uns oder andere große Länder aufzufangen. Und wir verneinen die Medizin. Und das ist für mich ein Anschlag auf unsere Kinder und Kindeskinder.
Ja, da sieht man ja auch nochmal vielleicht so ein bisschen die Hochnäsigkeit, die ja sicherlich Deutschland insgesamt, aber auch die deutsche Politik, vielleicht auch die deutsche Industrie ja jetzt jahrelang zur Schau getragen haben. China wurde lange Zeit belächelt. Dann natürlich Griechenland, kann ich mich noch bestens dran erinnern, was wurde auf die Griechen geschimpft. Und jetzt haben wir ja, obwohl wir es ja gesehen haben, alle Fehler selbst einfach nochmal in einer Selbstherrlichkeit wiederholt, dass man sich halt wirklich fragt, okay, also wie kann man sozusagen so ignorant sein? Das trifft ja, wie gesagt, gerade auch beim Hinblick China natürlich die deutsche Wirtschaft, die am Boden liegt und beim Haushalt zum Beispiel ja eben das Griechenland-Thema. Jetzt haben wir schon oft, Herr Hellmeier, drüber geredet, was eigentlich gemacht werden müsste. Ich glaube, das liegt auf dem Tisch. Meine drängendste Frage wäre jetzt heute, was haben wir denn da überhaupt noch für ein Zeitfenster, bevor es in dem Sinne zu spät ist? Jetzt kann man wieder diskutieren, was bedeutet zu spät. Klar, es wird jetzt hier in Deutschland nicht alles direkt in Schutt und Asche liegen. Aber ich hätte gesagt, wenn ich diese Wachstumszeit höre, ist es jetzt eigentlich schon zu spät, um da überhaupt noch den Anschluss zu finden?
Nein, zu spät ist es nie, weil wir haben immer noch eine tolle Substanz und unsere Unternehmen sind ganz große Klasse. Es gibt also viele positive Aspekte. Ich war die letzten Wochen viel unterwegs, deswegen gab es auch nicht immer den Hellmeier-Report und habe mich mit vielen Dingen konfrontiert worden, die wirklich Mut machen. Wenn man sieht, mit welcher Kraft Familienunternehmen, der Mittelstand, eben diese negativen Folgen der Rahmendaten, die nicht ansatzweise Konkurrenzfähigkeit an sich erlauben, dass sie das versuchen, durch ihr eigenes Agieren und durch neue Technologien aufzufangen. Das ist dramatisch und das ist positiv. Ich will ein Beispiel nennen. Es war jetzt am Wochenende in der Schweiz, wo man gesagt hat, ja, es gibt Brennstoffzelle und da kann ich dann also von Strom in Gas gehen und so weiter. Also es gibt Technologien, die uns Möglichkeiten geben. Die sind aber in der Skalierbarkeit noch nicht groß genug. Die im kleinteiligen Bereich funktioniert das dann. Da steht übrigens die TU München. Und andere Dinge, Load Shifting, all diese Sachen, das ist alles positiv. Damit kann der kleine etwas bewegen, aber wir brauchen es im großen Stil. Und ich möchte eins sagen, wir brauchen erst einmal einen medialen Sektor, der aufhört, Paladin der Machtachse zu sein, die uns in diese Situation gebracht hat. Und die ist Grün-Rot-Woke. Und da haben wir ein Problem. Es gibt erste Ansätze. Ich freue mich über die Entwicklung, die wir in der Welt sehen, wo immer mehr kritische Stellungnahmen auch stattfinden. Aber es reicht nicht. Wir brauchen wirklich in den breiten Medien eine Neufindung, wo man wirklich der Sache wieder verpflichtet ist und nicht einer politischen Linie. Diese politische Linie nochmal bedeutet eine Ideologisierung der vierten Gewalt zugunsten eines Partikularinteresses und das unterminiert die Demokratie. Wir brauchen hier wieder einen neuen Ansatz und da bin ich ganz guter Dinge. Also, und ich will Deutschland überhaupt nicht abschreiben. Wir haben immer noch die Hidden Champions. Wir sind immer noch im Vergleich zu anderen Ländern in einer Haushaltslage mit einer Staatsverschuldung um die 65%, so wie gemessen wird, jetzt um die Diskussion gleich abzuwürgen, so wie gemessen wird, um unsere Zukunft zu gestalten. Nur wir sind jetzt dabei, durch die Fokussierung auf Kriegswirtschaft, auf die Fortsetzung des Ukraine-Kriegs, dieses letzte Speckpolster aus der Leistungsgeneration konsumtiv zu verschwenden. Und das müsste ein Ende haben. Nochmal, das Grundgesetz verpflichtet uns zu Friedenspolitik, nicht Kriegspolitik. Der 2+4-Vertrag verpflichtet uns in Richtung Friedenspolitik, nicht zu Kriegspolitik. Ich bin so erzogen worden. Wir haben eine Umerziehung in den letzten gut 10 Jahren hier, die sehr erfolgreich war übrigens. Auf dem Papier zumindest. Für mich ist diese Umerziehung Ausdruck der Negation unserer eigenen Geschichte. Das kann man diskutieren, aber das ist mein Eindruck. Und wir müssen dorthin, wo der Einsatz von Kapitalmitteln investiv ist, Zukunft generiert, ökonomische Zweit- und Drittrundeneffekte schafft. Und dann sind wir wieder auf einem guten Weg. Wir haben die Möglichkeit dazu. Ich sage nicht, wir schaffen das, aber wir haben die Möglichkeit dazu. Griechenland wurde die Möglichkeit abgesprochen und ich war damals der einzige Chefvolkswirt weltweit, der gesagt hat, sie schaffen es, weil die Strukturdaten beginnen sich zu drehen. Bei uns drehen sich die Strukturdaten noch nicht. Da kann ich diesen Optimismus nicht teilen. Dafür müssen wir jetzt die Hausaufgaben machen und die laufen über die Energiepolitik zum Beispiel. Weil daran hängt alles. Die vierte industrielle Revolution bedeutet viel mehr Energieverbrauch. Und die einzige Region, die sich darauf nicht vorbereitet hat, ist die Europäische Union, allen voran Deutschland. Und da müssen wir ran. Nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel Japan. Sensationell, die machen jetzt ein Investitionsprogramm, 2,3 Billionen, 2.300 Milliarden US-Dollar KI, Quanten und Co. bis 2040, das ist pro Jahr ein Investitionsvolumen von 2,5%, die extra kommen für diese Zukunftstechnologien. Südkorea geht denselben Weg mit knapp 600 Milliarden US-Dollar, obwohl sie schon weit bei Halbleitern Samsung, Hynix und so weiter vorne liegen. Die forcieren die positiven Kräfte, die sie in ihren Ökonomien haben. Und was machen wir? Krieg oder Kriegsfinanzierung. Kann ich nur sagen, da steht fest, wer gewinnt und wer verliert. Das eine ist konsumtiv, das andere investiv. Das eine schafft Zukunft, das andere riskiert vielleicht sogar einen dritten Weltkrieg. Also da muss ich sagen, ich sehe uns da vollkommen auf der falschen Seite.
Wie wäre denn dann Deutschland jetzt für Privatanleger noch investierbar? Sie haben gesagt, wir haben gute Unternehmen. Sollten Privatanleger und wenn ja, wie denn da jetzt dann auch investieren?
Ich bin investiert in deutsche Unternehmen und ich kann nur eins sagen, viele Unternehmen haben ja ihre Produktionsstätten über die letzten 10 Jahre peu à peu immer weiter verlagert. Und damit kann man sie nicht durch ein deutsches oder europäisches Prisma anschauen, sondern man muss es über das der globalen Wirtschaft machen. Mit einem natürlich leichten Manko, Hauptsitz ist in Deutschland, keine Frage. Aber deswegen schaue ich mir eher die Branchen an, sage, wo ist Zukunftsfähigkeit? Und gehe daran, ich werde heute keine Individualempfehlung abgeben, aber ich bin da nicht so besorgt. Es gibt ja auch internationale Unternehmen, die bei uns in Deutschland tätig sind. Die sind vielleicht im Moment nicht ganz so glücklich. Davon hatte ich gerade gelesen, Eli Lilly. Ich wird jetzt aufgrund des Reformprogramms, das keins ist, in Rheinland-Pfalz nicht investieren. Und da sollten die Ohren mal in Berlin klingeln. Ob sie das tun, ich weiß nicht, man hört ja gerne weg dann. Man hört ja nur die Echokammer. Und Eli Lilly ist dann bestimmt nicht Teil der Echokammer.
Sie haben gewisse Branchen oder Sektoren angesprochen, wo Sie sagen, okay, die könnten ganz interessant sein. Ja. Welche wären das dann?
Für mich bleibt das Chemie. Natürlich ist auch die Militärindustrie, weil losgelöst von den Konflikten muss Europa verteidigungsfähig sein. Also in Schwäche kann man dort aktiv sein. Und wenn wir jetzt das Programm sehen für die U-Boote, Thyssen Marinetechnik, dann ist das nochmal, das ist sensationell, das ist dann schon historisch. Also da hat man jetzt im Sinn der Skaleneffekte Wirkung auf die Bilanzen dieser Unternehmen, positive Effekte, keine Frage. Aber für mich bleibt das Thema Chemie ganz weit vorne. Ohne Chemie funktioniert nichts auf der Welt. Und das bleibt für mich ein Bereich. Und Automobilbauer sind für mich auf der bei dem Bewertungsniveau nach wie vor interessant. Wir liegen jetzt bei einer VW irgendwo zwischen 20 bis 30% des Buchwertes des Unternehmens. Also Volkswagen wird es weiter geben, dann werden sie halt Panzer bauen oder was weiß ich was. Kübelwagen haben sie auch schon mal gebaut. Und da gibt es ja Erfahrungswerte. Dieses Unternehmen wird nicht scheitern. Aber nehmen wir einfach mal an, jetzt würden wir das Unternehmen nehmen und sagen, wir schlachten es heute, dann ist der Buchwert umsetzbar. Und dann wäre das, wir gehen mal von 30% aus, mal 3, der Aktienkurs 70, mal 3, 210 Euro. Darauf nehmen wir jetzt wieder einen Abschlag, weil man wird nicht zum Marktwert verkaufen können von 50%. Wenn wir bei 210 Euro sind, sind wir bei 105. Also ich bin der Meinung, dass Value-Investoren sich den deutschen Automobilsektor ansehen werden. Und der zweite Punkt bei dem Automobilsektor ist etwas, ich habe vor 3 Jahren gesagt, das Aus vom Verbrenner aus wird kommen, habe Shitstorms bekommen. Das partielle Aus haben wir schon und ich sehe das ultimative Aus auf uns zukommen. Und dann ist Deutschland wieder Weltmarktführer in der Dieseltechnologie und sie wird einen Bereich der Verbrennung der Mobilität weiter darstellen. Sie ist ein Teil der Lösung, nicht in meinen Augen nicht ein Teil des Problems. Und dann werden wir andere Debatten führen als die wir heute führen als Beispiel. Aber das ist sicherlich riskant, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was bei Volkswagen in der letzten Woche gelaufen ist. Aber man muss auch mal jetzt an die Vorstände der deutschen Automobilbauer appellieren. Sie waren, und jetzt schauen Sie mir in die Augen bitte, die Vorstände, Sie waren helotisch gegenüber der Politik von Brüssel und Berlin. Und sie haben ihre Position nicht so vertreten, wie sie sie hätten vertreten sollen. Sie hätten mit mir jemanden an der Seite gehabt, der das gemacht hätte und der das Ganze auch seinerzeit kritisch begleitete. Aber so ist es, wenn die Häppchen im Kanzleramt wichtiger sind als Gläschen Champagner, als vielleicht eine sachorientierte Debatte über den Zukunftsstandort Deutschland im Automobilsektor. So, das musste mal gesagt werden.
Daniel Hellmeier, jetzt haben wir den Deutschland-Schlenker gemacht. Am Anfang sind wir international und ja auf der globalen Ebene eingestiegen. Wenn wir es uns nochmal anschauen, einmal, sagen wir mal, die USA, die Industrienation auf der einen Seite und der globale Süden auf der anderen. Wie haben Sie denn da Ihre Investments sozusagen verteilt? Also wie viel ist globaler Süden, wie viel Industrienation?
Also ich unterscheide gar nicht danach, sondern ich unterscheide danach, wo die Musik der Zukunft spielt. Und dann komme ich USA überhaupt nicht drumherum. Ich finde es super, dass jetzt zum Teil einige Hyperscaler und den Mac 7 richtig günstig sind. Das sind Chancen. Die werden weiter profitieren. Ich finde es gut, dass man zum Teil KI-Investitionen zurücknimmt, weil die Memory-Chips und so weiter, die haben stellare Preisanstiege. Energie ist auch nicht so verfügbar. Also da sieht man wieder einen realitätssinnbaren Unternehmen. Wir setzen nur das um, was auch das Potenzial hat, profitabel zu sein. Dann sind einige Marktteilnehmer wieder enttäuscht, weil das Investment zu gering ausfällt vor dem Hintergrund, was vorher angedacht worden ist. Nein, für mich sind das die Themen, also für mich bleibt IT, KI, Robotik ein absolutes Investitionsthema und Energie. Energie vor dem Hintergrund auch. Und wer ist da stark? Das sind die USA. Ich hatte eben die Zahlen vom BIP genannt. Die USA sind Nummer 1 in den Industrienationen. Schauen wir uns mal auf die Bewertung des Euros an. Der Euro ist doch ein Surrogat des US-Dollars. Also die Region, die der größte Loser der Weltwirtschaft ist in den letzten Jahren, allen voran Deutschland, aber auch die Eurozone, wenn wir es im Vergleich zum Durchschnitt der Industrienationen sehen oder zu den USA. Der Euro hat einen Anstieg von Januar letzten Jahres von 1,02 auf bis zu 1,20 hingelegt. Vor diesem Hintergrund des strukturellen Verfalls, da kann ich nur sagen, ich war ja früher Devisenhändler und ich weiß, Devisenhandel ist nicht effizient. Das ist manchmal auch Ausdruck von Politik. Stellen wir uns vor, Der Euro wäre von 1,02 auf 0,92 gefallen und wir haben die Problematik Frankreich, dann hätten wir über eine Euro-Defizitkrise gesprochen. Allein durch die Neubewertung des Euros, der zwar alle europäischen Exporteure um 13-14% schlechter gesetzt hat als zum Zeitpunkt Januar 2025, allein dadurch, durch diesen Anstieg des Euros, war es möglich, das Thema Euro-Defizitkrise aus dem Kreis herauszuhalten. Und insofern, weil diese Bewertung hat ja keine Füße. Null. Zero. Und wenn wir sehen, was in den USA passiert, dann ist das Reformpolitik. Sie fahren die Steuern runter, sie fahren Bürokratie runter, sie erhöhen damit die Effizienz ihres Systems, haben damit die Chance, aus ihren Haushaltsproblemen perspektivisch rauszuwachsen. Wir tun doch das Gegenteil hier. Wir haben ja gar nicht die Chance, rauszuwachsen. Wir machen eine Politik der weiteren Selbstverstümmelung, die genau diese Möglichkeit der Haushaltssanierung uns nimmt. Also von daher, USA bleibt ein Thema. Aber für mich ist es auch, es ist für mich nicht primär relevant, ob ich diese Märkte spiele jetzt über asiatische Player. Da muss man auch immer sehen, da gibt es Restrisiken, gerade wenn ich Richtung Festlandchina gehe, da gibt es immer die Chance der Staatsintervention, wo Teile der Profitabilität vielleicht anders verwendet werden, als ein Aktionär sich das wünscht. Sowas hatten wir mal bei Tencent und Alibaba vor einigen Jahren, was dann zu einer brachialen Neubewertung führte. Also dann ist mir manchmal der westliche Rahmen lieber. Dann nehme ich vielleicht nicht die Spitzen mit, aber ich nehme das Thema mit. Und das ist wichtig, das Investmentthema mitnehmen.
Was bedeutet denn jetzt auch Kevin Warsh und die Fed die Fed-Politik für den weiteren Jahresverlauf? Viel wird ja immer darüber gesprochen, dass wir jetzt natürlich ein super erstes Halbjahr beziehungsweise zweites Quartal hatten, wenn wir ehrlich sind. Jetzt sind wir im Sommer, wo die Liquidität eh öfters mal abnimmt und im Herbst stehen die Midterms an. Jetzt haben wir auch noch einen neuen Fed-Chef, jetzt haben wir eben, was wir besprochen haben, einerseits die KI-Rallye, auf der anderen Seite die Iran-Krise. Also da kommt ziemlich viel zusammen. Was erwarten Sie denn jetzt für die kommenden Monate?
Ich bleibe also nochmal, wir müssen bei der Geopolitik führen. Ich habe das eingangs dargestellt, also wenn sich das, was ich als Muster dargestellt habe, das sich immer weiter verfestigt, wenn das weiter Raum greift, dann spielen wir hier mit extremem Feuer. Ich mache es nicht zum Basisszenario. Ich sage, wenn jetzt auf Sichtweise Rest des Jahres wird diese Situation nicht außer Rand und Band geraten, dann bleibe ich für die Aktienmärkte sehr, sehr zuversichtlich. Nochmal, weil jeden Tag wird verstärkt KI eingesetzt. Jeder verstärkte Einsatz von KI erhöht die Profitabilität, die Ertragsstärke der Unternehmen. Also ich glaube, von daher die Berichtssaisons, die wir kriegen, die werden eher positive Impulse setzen als belastende in der Gesamtheit. Das unterstreicht es. Der zweite Punkt, nehmen wir mal Geld- und Zinspolitik. Sollten wir es wirklich schaffen, trotz der angespannten Lage im Iran-Konflikt, die Energiepreise Öl auf dem aktuellen Niveau zu verankern, das heißt irgendwo zwischen 70 und 85 US-Dollar, dann ergeben sich auch in den Jahresvergleichen geringere Inflationsimpulse. Das heißt, das Thema Inflation, das sehen wir jetzt aktuell schon, kommt ein Stück weit zurück. Wir müssen aber eins bedenken. Das Gleichgewicht, das wir jetzt im Preis haben, hängt auch daran, dass strategische Ölreserven im erheblichen Umfang aufgegeben worden sind. Die Frage ist, ist das weiter möglich? Wird es weiter vollzogen? Die USA wollen sie eigentlich wieder auffüllen. Und dann hätten wir hier Risiken. Also das muss man hier an dieser Stelle auch betonen. Der nächste Aspekt ist Kevin Warsh. Und ganz im Ernst, ich bin begeistert. Also Kevin Warsh wurde als verlängerter Arm von Donald Trump in der US-Notenbank lange Zeit diskutiert an den Finanzmärkten. Und er ist das Gegenteil dessen, wenn er das tut, was er jetzt auf der ersten Sitzung auch angekündigt hat. Er scheint also der Stabilität Vorrang zu geben. Und das kann er natürlich auch vor dem Hintergrund der besseren ökonomischen Entwicklung in den USA im Vergleich zu anderen westlichen Wirtschaftsräumen. Das erklärt jetzt einerseits. Zweitens, was ich ihm noch höher anrechne, ist, dass er die Forward Guidance einstellt. Forward Guidance ist sowas wie Vollkaskoversicherung. Das wurde damals unter Alan Greenspan gemacht. Vollkaskoversicherung für Finanzmarktteilnehmer. Man wusste genau, was die Zentralbank die nächsten Monate machen wird und das führt dazu, dass man mehr Risiko nimmt, als es vielleicht gut ist. Und damit Risiken für das System erhöht. Das habe ich die ganzen Jahre durchgehend kritisiert. Ich habe gesagt, eine Zentralbank muss unberechenbar sein, insoweit, dass man damit eine Risikohaltung im Markt forciert, die ausgewogener und systemimmanenter ist damit. Und er geht diesen Weg, also ich Ich muss sagen, ich konnte das Lächeln aus meinem Gesicht kaum noch rausbekommen. Und das ist sehr, sehr positiv in meinen Augen, was US-Notenbankpolitik anbetrifft. Und jetzt müssen wir aber eins differenzieren. Das eine ist eine Ankündigung dessen. Wir müssen sehen, ob die Ankündigungen auch gelebt werden. Das erleben wir häufig in der Politik. Die Schuldenbremse bleibt, das ist die Ankündigung. Und man bekommt nachher was ganz anderes. Und es gibt keine Steuererhöhung von allen CDU-CSU-Politikern. Und was bekommen wir? Steuererhöhung. Ich habe übrigens noch einen Tipp. Sie wissen ja, ich rauche. Ich bin Raucher, ja. Und die Tabaksteuer in Deutschland lag letztes Jahr bei 16 Milliarden, das Aufkommen bei 16 Milliarden Euro. Wir wissen, wir haben Haushaltsprobleme und ich bin gegen die Tabaksteuererhöhung. Aber ich würde einfach Folgendes vorschlagen. Wir fordern die Bevölkerung ab 16 auf, in Deutschland zu rauchen. Rauchen Sie den deutschen Etat gesund. Das wäre für mich der bessere Weg, der klügere. Das war übrigens Ironie, nicht, dass ich jetzt dafür wieder so angegriffen werde. Aber manchmal muss man auch ein bisschen Spaß machen.
Ich denke, die meisten werden verstanden haben, wie Sie das meinen. Aber ja, so rum könnte man es ja natürlich drehen. Herr Mayer, dann als letzte Frage. Was könnte Sie denn jetzt sowohl politisch, geopolitisch als auch wirtschaftlich oder an der Börse dieses Jahr noch überraschen?
Für mich bleibt die geopolitische Entwicklung das größte Risikocluster. Das kann, weil das liegt nicht mehr in unserer Hand. In Moskau wird entschieden werden, ob wir einen großen europäischen oder sogar Weltkrieg bekommen. Wir haben die Karten aus der Hand gegeben. Das ist meine Kernaussage. Auch nochmal für die, die anderer Meinung sind, bitte nochmal die Diskussion 2022, 23, 24 durchgehen. Und das war unsere Meinung. Das war nicht die Meinung Moskaus. Also vor dem Hintergrund ist das das größte Risiko. Und da werde ich den Puls fühlen. Aus dem ökonomischen Kontext heraus bin ich extrem zuversichtlich. Nochmal, die vierte industrielle Revolution wird unterschätzt. Und wir sehen es jetzt schon, wenn man die Investitionsflows sieht und so weiter und die Länder, die das machen, dann sehen wir dort schon Traktion und das ist gut so. Und das Thema Iran-Krieg wird meines Erachtens so gestaltet, dass relativ gesehen Energieflüsse aufrechterhalten werden. Aber das Thema Iran ist aus Sicht der USA in meinen Augen noch lange nicht beordnet. Sie haben ganz andere Pläne dort. Also bleibt auch ein Restrisiko. Geopolitik ist das Thema. Von der Zinsseite erwarte ich nichts Dramatisches. Zweiter Punkt für Risiken, Rentenmärkte. Nochmal, ich sage das eingangs. Das Thema wird im Moment nicht bespielt. Das ist auch nicht gewollt seitens der West, insbesondere seitens der EZB. Aber die normative Kraft des Faktischen heißt, wenn ich ein Problem ignoriere, das wie Krebs, dann wird es nicht kleiner, dann wird es größer. Und vor dem Hintergrund der Ausrichtung, die wir in den Politikansätzen haben, in Europa, Europäische Union, Deutschland, Frankreich, werden diese Themen in meinen Augen virulenter werden, ja.
Herr Hellmeyer, ganz herzlichen Dank für das Interview, für die Zeit und für Ihre Expertise. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele Themen abgeklappert. Herzlichen Dank Ihnen.
Es ist mir eine Ehre und Freude. Danke.
Und Leute, an euch da draußen, abonniert wie gesagt beide Kanäle, Mario Lochner und Beating Beta, wenn ihr solche hochkarätigen Interviews in Zukunft nicht mehr verpassen wollt. Schreibt es uns mal in die Kommentare, wie ihr die Lage aktuell seht. Und wie immer bleibt mir somit dann am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.